Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und weil es letzte Woche so viel Spaß gemacht hat, habe ich mir den Gregor gleich nochmal eingeladen. Guten Morgen, Gregor.
Guten Morgen. Ja, ich habe die ganze Woche darauf gewartet, dass ich endlich einen weiteren Podcast aufnehmen kann. Ich war so angefeuert, aber es hat ja eine Woche gedauert, verdammt.
Ja, eben. Tja. Ganz authentisch ist auch der Micha dabei. Guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Und
guten
unser Morgen. Thema, oft gewünscht, jetzt endlich erfüllt, Nino Kuni.
Moment, Nino Kuni, du hast mich für japanische Rollenspiele hier mit dabei. Ich habe doch keine Ahnung von diesen Sachen. Ach Moment, ich habe nur Ahnung von diesen Sachen, das war's.
Genau, ja. Das war's. Du hast den Text falsch abgelesen.
Stimmt.
Mich noch interessieren würde, wenn wir jetzt quasi 2 Stunden am Stück podcasten würden, würden da circa 3 bis 4 Insert Moin Folgen rausfallen. Wirst du da nicht ein bisschen neidisch, wenn ihr irgendwie 6 Stunden über Tom Cruise podcastet, dann kommt da nur eine Folge bei raus?
Es wird schwierig, wenn ich sozusagen, aber das ist ja auch der Grund, warum ich in 2-Wochen-Rhythmus dann fahre, dass ich nach Möglichkeit mit effizient möglichst viele Podcast-Folgen dann dort machen werde. Aber im Endeffekt ist es auch besser, wenn man es einmal erledigt hat, so ein Retro-Thema, dann ist es auch erledigt. Dann kann es von mir aus auch 2,5 bis 3 Stunden dauern. Ich glaube aber nochmal so 6 Stunden über Walking Dead muss ich mir nicht geben.
Ich stelle mir die Schnittarbeit auch immens vor.
Es hängt ja immer davon.
Wird man da irgendwann so, das lasse ich jetzt drin.
Es hängt davon ab, also meistens, mittlerweile sind wir zum Glück so versiert und das weiß auch jeder, dass die Möglichkeit besteht, dass ich dann Sachen drin lasse, also dann wird jetzt nicht, was weiß ich, irgendwie ganz, ganz schlimme Geheimnisse oder sowas dann dort ausgeplaudert. Ich mache mir lieber mal den Aufwand aber und suche mir dann entsprechend dann so Textstellen raus oder Musiksachen und sowas, das ist dann für mich der große Aufwand und manchmal das Abmischen, wenn ich mit 4 Mikros in einem Raum dann aufnehme, die unterschiedlich Qualität und unterschiedlich getimed sind, dann habe ich manchmal so, dann sitze ich an so einem 3-Stunden-Cast mal so einen Tag im Schnitt sozusagen, ne? Ja. Ja, aber dann habe ich auch für 2 Wochen erstmal Ruhe.
Der Eismann kommt bei uns leider nicht vorbei. Ich kann dir höchstens ein Croissant anbieten, wenn du möchtest.
Ein Croissant übers Internet geschickt.
Genau.
Ja, danke.
Digitales Pixelkruste.
Ja, schick's beim Mail rüber und ich lade es mir nachher runter.
Aber süße Croissants ist auch eine passende Überleitung zu unserem Spiel Ni no Kuni, dem Warum sehr putzigen Ni no Kuni. Da kann man nämlich auch kleine Croissants verfüttern.
Beispielsweise.
Aber dazu kommen wir gleich. Ni no Kuni ist das Spiel, was in meiner Timeline neulich zum Release hoch und runter ging, wobei ich es bei dem Spiel eigentlich gar nicht erwartet hatte. Also zur gleichen Zeit kamen so Kracher irgendwie wie Dead Space raus, wo man auch erwartet hatte, dass die Leute viel drüber reden. Aber Ni no Kuni, ein kleines japanisches Rollenspiel, sehr japanisches Rollenspiel, hatte auf einmal einen Mega-Hype bekommen. Es ging dann sogar so weit, dass die Verkaufsversionen der Special Edition, der Wizard Edition, irgendwie durch einen Fuck-up vom Publisher nicht mehr lieferbar waren, wobei man sich dann natürlich auch fragen kann, ob das vielleicht eine gute PR-Taktik war. Aber auf einmal war das Spiel in aller Munde.
Ich glaube, das war mehr Unfähigkeit mit den Special Edition. Das betraf, glaube ich, auch eher dann die englische oder die US-Fassung, die auch noch irgendwie dann gar nicht mehr ausgeliefert werden konnte. Ich habe zumindest meine Wizards Edition vor knapp einem halben Jahr bereits vorbestellt, also als es damals bei Amazon so angekündigt wurde und die ist tatsächlich dann auch geliefert worden, dass ich dementsprechend gespielt habe. Ich hätte es mir aber auch unabhängig von dem ganzen Hype gekauft, eben als Japaner-Rollenspiel-Fan in der Hinsicht. Mich hat's gefreut, dass dieser Hype drumherum entstanden ist. Mhm. Man kann es fast schon ein bisschen sagen, ohne da jetzt wertend vorab zu greifen, was das Spiel jetzt angeht, aber es war ein bisschen so der Einäugige unter den Blinden-Situation. Ne? Mhm. Weil so viele japanische Rollenspiele in den letzten Jahren gab es nicht, die allgemein sehr positiv angenommen wurden. Selbst so groß erwartete Kracher wie Final Fantasy 13 sind ja hier in Europa und den USA speziell ein bisschen gemischter dann angekommen und dass du dann ein Spiel wie Ni no Kuni hast, das sich auf alte Werte beschränkt, wie klassische Rollenspiele funktionieren, mit dem sehr japanischen, teilweise eben kindlich super charmanten Look, mit dem klassisch angehauchten Gameplay und sowas hast und dass da so viele positiven Stimmen sich gemäß haben. Ich glaube, das hat viele Leute überrascht und dementsprechend ist es durch die vielen guten Wertungen, durch das gute, auch wieder denglische Word of Mouth, rumgegangen ist, hieß es auf einmal, hey, endlich gibt es mal wieder ein Japaner-Rollenspiel, was sich jeder mal angucken sollte. Und mich speziell als Japaner-Rollenspiel hat sehr gefreut, dass wieder aus meinem Genre sozusagen was in aller Munde ist.
Ja. Michael, da kannst du vielleicht noch was dazu sagen. der Hype kam natürlich auch nicht von ganz ungefähr, dass es auch aus von medialem Interesse auf einmal war, weil natürlich auch zwei sehr bekannte Namen sich zusammengeschlossen haben, um dieses Spiel zu machen. Einerseits eben Studio 5 als Entwicklerstudio, die man ja dann auch, die für Qualität stehen, sage ich jetzt mal ganz plump. Mhm. Aber natürlich das große Zugpferd war Studio Ghibli, oder?
Ja, selbstverständlich. Also Level 5 übrigens, die haben natürlich die Professor Layton Sachen gemacht und in Inazuma, ne? Inazuma 11, also diese Fußball-Rollenspielgeschichte zum Beispiel, die hier im Westen mittlerweile auch ganz gut ankommt und ganz viele, sie haben Dark Cloud und Dark Chronicle gemacht und Rogue Galaxy, die auch alle ziemlich gut bis fantastisch sind. Also Rogue Galaxy habe ich damals sehr gerne gespielt auf der PlayStation. Und Studio Ghibli hat auch im Westen.
Und nicht zu vergessen Shandark, ja, mein Lieblingsspiel auf der
PlayStation Portable. Stimmt, genau, das gab es ja auch noch. Und Studio Ghibli hat ja seitdem Prinzessin Mononoke bei der Oscar-Verleihung so gut abgeräumt hat. Auch hier, also was heißt hier, also allgemein im Westen, auf jeden Fall einen sehr guten Ruf erlangt und seitdem auch nicht verloren. Und man kann jetzt ein bisschen darüber spekulieren, warum das so ist.
Du musst vielleicht noch kurz sagen, was Studio Ghibli macht, wer jetzt Mononoke und so nicht kennt.
Ach so, stimmt. Also gut, das sind Kinofilme. In der Regel, das sind Animationsfilme. Man würde jetzt sagen Anime-Filme, aber jetzt nicht dieser Dragon Ball-Blödsinn, der auf RTL läuft, sondern schon wirklich sehr hochwertig qualitative, sehr gut produzierte Filme, die auch ohne weiteres so im Kino laufen und wo auch ziemlich viele Jahre Vorbereitung und Arbeit drinsteckt. Also es ist nicht selten, dass da irgendwie an einem Film auch 6 Jahre lang dran gearbeitet wird. Und das sind in der Regel Filme, die zwar so mit einem schon mit einem kindgerechten Look dann daherkommen, aber im Kern sehr viele erwachsene Themen behandeln. Also ein sehr berühmtes Beispiel ist Chihiros Reise ins Zauberland, also Spirited Away, ich weiß jetzt gar nicht, wie er auf Japanisch heißt, aber das ist im Grunde genommen eine Alice in Wunderland-Geschichte, die für Kinder auch in dieser Form funktioniert. Also die sehen das und sehen, da gibt's ein Mädchen, das kommt in so eine Zauberwelt rein und muss da irgendwie wieder raus und das ist alles viel mit Magie und japanischer Folklore. Aber Erwachsene entdecken in den Filmen in der Regel immer noch eine weitere Schicht, eine weitere Metaebene. Und deshalb kommen diese Filme auch unter anderem so gut an, weil sie auf diesen beiden Ebenen gut funktionieren.
Und einfach wunderbar animiert sind, auch handwerklich.
Das kommt natürlich dazu. Also sie sind handwerklich absolut fantastisch. Studio Ghibli benutzt sehr wenig Computeranimationen. Also es ist eine 1%ige Zahl an Computeranimationen, die überhaupt da drin sind, wenn sie es überhaupt benutzen. Und das gibt den Film einen also was ganz Analoges, etwas ganz Direktes. Also dass diese handgezeichneten Animationen, die transportieren auch diese menschlichen Emotionen wesentlich besser als dieses computergestützt, was wir jetzt von vielen westlichen Produktionen so kennen. Und Disney macht ja mittlerweile auch sehr viel mit CGI und so. Und Studio Ghibli sagt, nein, wir wollen, dass es eins zu eins transportiert wird, aus der Hand quasi, direkt ins Herz. Und das macht Studio Ghibli halt seit Jahren immer noch sehr gut. Und also es gibt aus dieser ganzen Ghibli-Bibliothek gibt es vielleicht eine Handvoll Filme, die nicht so gut sind, aber in der Regel ist kann man eigentlich jeden Film blind kaufen und kann sich sicher sein, eine gewisse Wärme zu spüren, wenn man die Filme guckt. Also das ist das, was mir persönlich daran gefällt. Man guckt so einen Film und der ist halt, da steckt Seele irgendwie drin. Eine gewisse Lebendigkeit und das fehlt ziemlich vielen anderen Trickfilmen.
Und das erhoffte man sich natürlich auch von der Zusammenarbeit, dass diese positiven Aspekte in die Story auch einfließen, vor allem natürlich auch in die Optik des Spiels, weil Studio Ghibli eben auch die ganzen Animationen gemacht hat. Es gibt ganz klar handgezeichnete Zwischenanimationen in dem Spiel, aber die ganze Grafik im Spiel pulsiert natürlich auch dieses Studio Ghibli Charakterdesign, nenne ich es jetzt mal.
Ja, also insgesamt, man kann wirklich sagen, dass die Verbindung zwischen Ghibli und Level 5 richtig, richtig gut zusammenpasst, weil auch ohne den Ghibli-Zusammenhang muss ich sagen, dass die Level 5-Spiele immer so einen gewissen Ghibli-Charme dann ausgestrahlt haben. Mhm. Dark Chronicle wurde angesprochen beispielsweise, ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Das habe ich zweimal auf 100% auf der PlayStation 2 damals durchgespielt. So eine Mischung zwischen Dungeon Crawler, Legend of Zelda und SimCity oder sowas gewesen, also ganz, und da eben obendrauf eine richtig, richtig charmante Optik mit gut designten Charakteren, echt sympathischer Sprachausgabe und so weiter, und es hatte immer so einen leichten Ghibli-Touch eben gehabt, wie die Charakterisierung gewesen ist, wie Look und Feel, wie die Musik dann immer dann sozusagen zusammengepasst hat. Und ich meine, ich habe schon seit langen Jahren endlich mal wieder auf ein richtiges, vollwertiges Studio Ghibli-Spiel gewartet. Es gab vor knapp 16 Jahren oder sowas bereits ein Studio Ghibli-Rollenspiel. Das hieß Jade Cocoon auf der PlayStation 1. Wurde damals, glaube ich, noch von Crave, einem Entwickler, gemacht. Und das war mehr so eine Art Pokémon-artiges Spiel für die PlayStation 1. Hat aber auch schon dann eben von Ghibli gezeichnete Animationen. Seitdem gab es eben kein Spiel, das diesen Stil in dem Videospiel untergebracht hat. Und das Level 5, die dann eben richtig gut solche anime-mäßigen, sympathischen Rollenspiele auf die Beine stellen können, mit eben Studio Ghibli da einmal zusammenarbeiten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, inwiefern Studio Ghibli dann nur gezeichnet hat oder was von denen storymäßig gekommen ist, aber es fühlt sich schon ziemlich aus einem Guss eben an.
Ist kein Bruch so erkennbar zwischen Technik und Story. Und
nee, es passt echt gut zusammen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass so die ganzen Story-Grundlagen, die durchaus auch in dem Ghibli-Film so stattfinden könnten, von Level 5 gekommen sind, aber dass Ghibli dann dementsprechend noch ihre eigene Magie nochmal draufgesetzt haben, ne? Und dass da sich gegenseitig befruchtet wurde, damit sowas Einzigartiges entsteht vom Spielprinzip und von der Geschichte und den Charakteren her.
Ja, ich weiß nicht, was es bedeutet jetzt genau, aber der Autor von Ni no Kuni ist angeblich der CEO von Level 5.
Der Kiro Hino,
ja, genau.
Ist es, glaube ich.
Viel er jetzt selber davon geschrieben hat, kann man natürlich schlecht sagen.
Also das kann durchaus sein. Der ist ja eh immer recht aktiv. Der ist, glaube ich, auch bei den Professor Layton-Spielen, die den meisten ja, glaube ich, hierzulande eben als Level 5-Sachen dann dort bekannt sind, auch immer aktiv dabei gewesen. Und der trifft, glaube ich, immer so einen ganz guten Ton, einen ganz netten Charme. Also ich habe mich nicht nur eben als Level 5 und als Ghibli-Fan auf das Spiel sehr gefreut, vor allem, ich habe das Gefühl ein bisschen gehabt, Level 5 hatte mich in den letzten Jahren so ganz leicht dezent im Stich gelassen. Hat jemand von euch White Knight Chronicles mal gespielt? Ja. Finde ich eine ziemliche Entgleisung und ziemlich, ziemlich schlecht tatsächlich. Ein Spiel, auf das ich mich gefreut habe und das nichts Halbes und nichts Ganzes ist, ein Online-Gameplay auf einen Offline-Titel dann packt mit so komischen Rollenspielelementen drin. Das hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht und ich dachte, scheiße, das kann doch nicht sein, dass sowas von Level 5 dort kommt. Und da ist Ni no Kuni, speziell in der PS3-Version, die wir hier natürlich dann bekommen haben, eher wieder so richtig der Ansatz gewesen, wo ich gesagt habe, okay, das ist das Level 5, was ich kenne. So möchte ich das im besten Fall dort auch sehen.
Du hast gerade ein gutes Stichwort gesagt, den Ton treffen. Studio Ghibli hat auch ihren Stammkomponisten mitgebracht, den Joe, ich hoffe, Hisaishi, ne?
Hisaishi, ja.
Ja, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Aber es ist, du merkst, du legst dieses Spiel ein und es kommt das Thema und die Musik geht so ein bisschen voran und man fühlt sich sofort an die Kinofilme erinnert, weil dieser Charakter von der Musik, die Art der Komposition, die Art der Instrumentalisierung, das ist ganz eindeutig dieser Komponist und das sorgt auch dafür, dass auch so ein akustischer Wiedererkennungseffekt da drin ist.
Genau, du fühlst dich eben selbst nicht in den ganz kleinen Szenen, die von Studio Ghibli selbst gezeichnet wurden. Du hast ja schon gesagt, dass da es so kleine Cutscenes gibt, so ein, zwei Minuten lang, alle paar Stunden, die dann richtig in dem Filmqualitätsniveau gezeichnet sind, aber auch in der Spielgrafik dargestellten Sachen, durch die Musik, durch den Look, wie das zusammen verbaut ist, kommt eben das Ghibli-Gefühl aufeinander. Ich finde es speziell, wenn ich über die Oberwelt so wandere, wenn die Charaktere ganz klein sind und du diese große, weitläufige Welt mit den Gegnern, die herumlaufen, siehst und dazu diese majestätische Musik, dann natürlich der Sonnenuntergang im Hintergrund dann untergeht oder so. Das finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Stimmung, die recht wenige Rollenspiele, speziell aus Japan, in den letzten Jahren eingefangen haben.
Und was Level 5 wirklich richtig, richtig gut geschafft hat, ist diesen 2D-Look von Ghibli mit ins Dreidimensionale zu übertragen. Da war ich erstmal baff. Also es gibt ja immer zwischendrin natürlich diese 2D-Sequenzen, aber dann wechselt das Spiel halt irgendwann halt auch mal, ich sag mal, Ressourcen schon in die 3D-Optik.
In die Vektor,
Genau, weil einfach da sehr viel auch erzählt wird und weil sehr viele Zwischensequenzen, die sind teilweise leider auch nicht vertont, aber so rollenspieltypisch geht da auch sehr viel Geschichte weiter. Aber ich war völlig baff, wie gut sie es geschafft haben, mit der Grafik-Engine, mit diesem Cell-Shading-Look, diese Figuren trotzdem so lebendig und auch so nah in diesem Ghibli-Stil zu halten.
Ich wollte sagen, Level 5 perfektioniert diesen Look eben schon seit Jahren. Was sie mit Dark Chronicle angefangen haben, was glaube ich ihr erstes Cell-Shading-Spiel gewesen ist, Rogue Galaxy, war qualitativ visuell noch eine Stufe drüber. Dragon Quest 8 ist vielleicht eins der besten Rollenspiele, die je auf der PlayStation 2 rausgekommen sind, was fast schon als der spirituelle Vorgänger von Ni no Kuni gesehen werden kann, vom Look and Feel sozusagen her. Und jetzt, dass sie das Niveau erreicht haben, dass du fast schon nah dran am spielbaren Zeichentrickfilm bist. Ne? Das können nicht viele Entwickler.
Nee. Aber es ist trotzdem immer noch so ein Bruch spürbar. Also es ist eben nicht ganz so flüssig dieses handgezeichnete, man merkt schon deutlich noch den Unterschied. Also da, ja, ist schon noch was drin.
Darf ich da mal blasphemisch sein, ja, in der Stelle? Ich fand fast schon, dass mich da die Ghibli-Szenen, so gut sie auch gezeichnet sind und so weiter und was sie dann darstellen, fast schon ein bisschen mehr rausgerissen haben, wenn sie dann gekommen sind. Weil, genau, die wirken schon ein bisschen doch wie Kai aus der Kiste, wenn sie dort auftauchen, weil die eben so eine andere...
Wie wer? Ja,
es ist umgangssprachig deutsch.
Kai aus der Kiste.
Kai aus der Kiste.
Ich kenne, ja, nur Konrad aus der Konservendose. Nein, nein.
Mal googeln, dann wird, okay, das, glaube ich, dann ersichtlich werden. Die kommen eben sehr unvermittelt und wirken eben, dass sie nicht aus dem Guss, wie der Rest des Spiels dann aufgebaut sind. Und dadurch, dass der Rest des Spiels trotz manchen Stellen, die nicht vertont sind, mit dem ganzen, ja, dem typischen Soundeffekt, wenn der Text dann weitergeht, dann gemacht sind, die haben mich fast schon ein bisschen rausgerissen. Ich fände es fast schon besser, wenn ich vielleicht das Spiel in der normalen Grafik spielen könnte und dann danach mir 20 Minuten die Cutscenes angucken kann.
Also ich hätte mir, so ging es mir auch. Ich fand diesen Bruch, egal in welche Richtung, also ich hätte es auch besser gefunden, die Zwischensequenzen wären in der 3D-Welt geblieben, weil die, man wird schon so ein bisschen rausgeworfen, weil der Charakter bewegt sich halt ein bisschen anders und er sieht halt flacher aus, weil er dann nicht mehr dieses 3D-Modell hat. Es funktioniert schon, aber wie du es gesagt hast, flüssiger wäre es, das in einem Stil gehabt zu haben. Ja.
Ja.
Dieser Oliver, unser Hauptcharakter, ist ja kein Unbekannter. Also, dass wir jetzt 2013 erst in den Genuss von Ni no Kuni kommen, hat ja eigentlich hauptsächlich mit der Lokalisierung zu tun. In Japan kam das Spiel ja in der Urversion schon 2010 raus und dann nicht mal für die PlayStation 3, sondern sogar noch für den DS.
Mhm. Genau. Kollege
was mich von erstmal völlig baff zurückgelassen hat. So, was? Ein DS-Spiel und jetzt, das ist die PlayStation 3-Port sozusagen?
Ja, im Port ist es ja fast schon eher weniger. Ich kenne den DS-Teil jetzt nicht so besonders gut. Ein Kollege von mir, der Japanisch dementsprechend spricht und solche Sachen portiert, hatte das Spiel schon damals zum Release sich geholt. Damals eben auch noch mit dem dicken Buch, was bei der Wizards Edition hier mit dabei ist, dem Zauberbuch von Oliver, war dort auch mit dabei gewesen. Und man merkt so ein paar Altlasten im Spiel an, dass es ursprünglich mal auf dem Nintendo DS dann designt wurde. Diese ganzen Zauberrunen, die man sieht, bei der PlayStation-Fassung, bei der PS3-Fassung haben sie natürlich mehr so eine visuelle Referenz. Guck mal, das ist der Zauber, um schweben zu können. Das ist der Zauber für Feuer. Die musste man, glaube ich, aus dem Buch ablesen bei der DS-Version und dann mit dem Stylus zeichnen.
Genau, weil man wundert sich auch immer, warum sind die in zwei Farben? Warum sind die immer mit irgendwie klaren Strichen machbar? Aber man muss im Spiel ja gar nichts machen. Also man muss jetzt nicht den Move-Controller auspacken oder so. Und als mir dann klar wurde, das war ein DS-Spiel, der natürlich sehr stiftlastig immer war in den Spielen, dann macht das alles irgendwie auch Sinn, dass man weiß, dort musste man die Sprüche wirklich aufzeichnen. Ja.
Genau, und das DS-Spiel selber hat inhaltlich zwar so den gleichen Story-Ansatz, soweit ich das sehen konnte, wie die PS3-Version, ist aber trotzdem inhaltlich ziemlich unterschiedlich. Also wer die DS-Version gespielt und verstanden hat, hat immer noch genug Anreiz sozusagen, die PS3-Version zu spielen. Und ich glaube, eine weitere Sache ist, dass wir die PS3-Version dann auch gesehen haben, die Tatsache, dass es relativ gefloppt ist in Japan, die DS-Version zumindest. Trotz der vielen Vorschusslorbeeren, trotz eben dann dementsprechend der Zusammenarbeit, die Level 5 und Ghibli dann, wo es richtig schön viel Hype drum gegeben hat. Das Spiel hat sich nicht gut verkauft und es war auch ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Was ich ganz interessant finde, ne? Ich finde diesen Hype, den wir jetzt hierzulande so ein bisschen gespürt haben, auch ein kleines Stück weit heuchlerisch, weil dieses Spiel ist ja schon in 2011 in Japan rausgekommen, die PlayStation 3-Fassung. Und das war genau die Zeit, wo alle gegrönt haben, oh, in Japan passieren keine tollen Spiele mehr, die Japaner sind zurückgefallen, dies und das und jenes. Viel Fisch vorne weg, so japanische Spiele sind scheiße. Und jetzt kommt dieses Spiel raus und Kritiker überschlagen sich im Lob, was ja super ist. Also ich gönne das im Spiel, ich finde es auch selber super. Aber und rufen, ja, das japanische Genre ist wieder da und dabei die Japaner haben es drauf. Dabei ist es ein
2010-Spiel, genau. Ja.
Ja, dabei ist es ein 2010-Spiel und ich habe dann wirklich die Hände im Kopf zusammengestanden, so Leute.
Gut, da muss man aber auch differenzieren, sind das die gleichen Leute, die damals den Tod des japanischen Games sozusagen propagiert haben, die gleichen, die jetzt dann jubeln beispielsweise. Mhm. Na, man hört ja im Endeffekt dann die Stimmen, die am lautesten sind. Mhm. Und klar, das sozusagen hat sich natürlich dann über die Jahre hier ein bisschen gefestigt, oh, japanische Spiele sind unorigineller und die sind weit hinter den westlichen dann so zurückgeblieben. Aber ich sehe das jetzt nicht ganz so kritisch, weil du hierzulande natürlich nur das siehst, was du dann dementsprechend spielen kannst. Und wir bekommen so viele Spiele aus Japan nicht hier lokalisiert, dass ich glaube, dass ein Spiel sozusagen noch keinen Sommer dann dementsprechend machen wird, ja, wenn es dann hier ist. Deshalb ist es einfach dieses, dass endlich mal ein vernünftiges Japano-Rollenspiel nach Europa, in die USA gekommen ist, wo sich auch alle darauf einigen können, dass es echt cool ist. Das hat diesen Hype dann dementsprechend nochmal ausgelöst und ich sehe den jetzt nicht in zynischer Art oder sowas oder irgendwie, dass da die gleichen Leute, die sich vorher abgefuckt haben, jetzt drüber jubeln. Ich sehe es mehr als einen Anreiz, dass nochmal ein Beweis da ist, dass dieses Genre nicht tot ist, wie viele es dann gerne propagiert haben und dass es immer noch die Möglichkeit gibt, wenn man sich auf klassische Werte besinnt, was, glaube ich, auch nochmal dazu kam, ne? Das ist ein Spiel, was urjapanisch ist und eben nicht dieses komische Anbiedern, was man teilweise aus japanischen Spielen an den Westen sowas gesehen hat. Wie hieß das nochmal, dieser Gears of War-Klon aus Japan? Quantum Mechanics, Quantum irgendwas?
Quantum Theory, ja.
Quantum Theory oder sowas, ne? Wo du merkst, dass die Japaner versucht haben, wir machen unsere neuen Spiele wie westlichen an einem westlichen Konzept an. Lost Planet 2, was auf einmal sich komplett anders angefühlt hat, als ob jemand keine Ahnung hat, wie man ein westliches Spiel baut. Da kommt ein Spiel mit Ni no Kuni, was sich typisch japanisch anfühlt und das wurde eben nur honoriert von hier aus.
Mhm. Obwohl das ganze System ja tatsächlich relativ oldschool ist, ne? Wenn man das so sieht. Ne?
Gerade deshalb eben.
Ne? Also wenn man es vergleicht zum Beispiel mit so Spielen wie Nier oder Resonance of Fate, die ja schon ziemlich komplexe Kampfsysteme haben, ist Ni no Kuni da wirklich ziemlich klassisch. Was mich schon positiv überrascht hat, weil ich dachte, wow, sowas kann man, also es ist ja toll, weil es ist ja auch gut gemacht und ausgeführt. Auf der anderen Seite habe ich dann aber gedacht, okay, in den letzten Jahren sind diese ganzen anderen, ich sag mal, innovativen Rollenspiele rausgekommen, die wirklich versucht haben, nach links und rechts irgendwie was Neues zu machen und es wurde nicht angenommen und dann kommt plötzlich wieder sowas ganz Klassisches und das wird mit offenen Armen empfangen. Das fand ich schon eine interessante Beobachtung.
Die anderen Spiele haben es einem auch nicht leicht gemacht. Sowas Resonance of Fate beispielsweise, das hat seine Fans unter Hardcore-Rollenspielern, aber das ist ein Ding, das du erstmal einlegst und du 2 Stunden lang Menüs dann durchackern musst, bevor du überhaupt einen Ansatz darüber hast, wie das Kampfsystem funktioniert. Und ich habe beispielsweise, als ich es damals mir für Game One angeschaut habe im TV, unter Hardcore-Rollenspieler-Ansicht finde ich das interessanten Ansatz, der was anderes bietet, damit ich was machen kann, aber ich konnte dem zum Beispiel keine Empfehlung für normale Leute dann ausgeben, weil du kannst niemandem ein Spiel vorsetzen, wo du erstmal 2 bis 3 Stunden Menüs vorher wählst und dann irgendwie eine halbe Ahnung hast, wie du das machen kannst. Und da wird eben honoriert, dass Ni no Kuni sich auf die Stärken des Japano-Rollenspiels beschränkt, nämlich visuell richtig gut vom Leder zu ziehen. Das ist das, was seit Final Fantasy VII ja eben wirklich ein herausragendes Merkmal des Genres gewesen ist. Sich aber immer noch traditionell gut verzahnt dann spielt. Und genau diese Kombination hat man lange, lange nicht mehr gesehen. Und weil mit eher so Nischentiteln, die grafisch nicht so toll waren, aber dafür extrem schwer und extrem schwer zugänglich.
Ja, und gerade die Final Fantasy Serie hat ihren Pfad ja schon lange verlassen, so aus Sicht der Final Fantasy und JRPG-Fans.
Das ist, glaube ich, nochmal ein komplett anderer Podcast. Da passt es aber auch ganz genauso gut rein. Final Fantasy 13 ist beispielsweise Gears of War als Rollenspiel gemacht. Ja?
Oder Call of Duty, so von einem Event zum nächsten.
Nee, ganz genau. Ne? Die haben sich gesagt, wie können wir die Grafik hochschrauben? Moment, wenn wir das machen, dann müssen wir aber die Komplexität runterziehen und dann haben wir eben den typischen Action-Schlauch, wie wir ihn kennen. Nur leider funktioniert das nicht als Japaner-Rollenspiel. Das haben sie aber viel zu spät bemerkt, die armen Leute bei Square. Und deswegen wird ein Ni no Kuni wesentlich besser angenommen als so ein Spiel wie Final Fantasy 13, was bei vielen die Erwartungen einfach betrogen hat.
Ja. Ich finde, bringt aber auch die ganzen negativen Aspekte wieder, die das Genre halt auch hat. Ja, also es gibt natürlich auch ein paar Sachen, die beim JRPG gerade westliche Spieler so gefühlt deutlich stärker nerven, die man so mitnimmt, weil sie zur Tradition gehören. Aber da kommen wir ja gleich dazu.
Micha, ja.
Du wolltest was sagen, Micha?
Lernkurve. Finde ich jetzt an der Stelle auch wichtig zu sagen. Die Lernkurve bei Ni no Kuni ist hervorragend. Also ich finde, man kommt, wenn man jetzt wirklich überhaupt gar keine Ahnung von japanischen Rollenspielen hat und spielt sowas zum ersten Mal, wird man sehr behutsam an das ganze Kampfsystem herangeführt, ohne dass das Spiel dich zu sehr an die Hand nimmt. Und ja, findest du nicht? Also ich fand das
doch, ist zu sanft, ehrlich gesagt, finde ich.
Findest du zu sanft?
Also dauert, später wird das schon nämlich sehr lange, bis es richtig losgeht.
Also ich finde, das wird sehr, sehr komplex nachher. Also im Sinne von, dass es dann auch mal schwierig wird und du Sachen neu ausprobieren musst und du wirst auch motiviert dazu, deine Kreaturen und so weiter aufzurüsten und mit denen ein bisschen rumzuspielen. Und das fand ich eigentlich sehr angenehm von der Lernkurve. Das ist jetzt nicht so schwer wie, also Resonance of Fate hat mir ja gerade gesagt, ist ja wirklich der Extremfall. Da hast du ja erstmal so einen Holzblock und weißt gar nicht, wie du den bearbeiten sollst. Aber bei Ni no Kuni wird das dann Stück für Stück erklärt. Und ich finde auch allgemein diese ganze Spielgeschwindigkeit sehr angenehm. Also man sitzt da wirklich ganz relaxed auf der Couch und kann das ganze Spiel so über sich ergehen lassen ohne dass es dich aber komplett abschaltet. Es gibt ja auch so ein paar Spiele, die spielen sich komplett von selbst und Nino Kuni ist irgendwie so genau in der Mitte. Finde ich sehr angenehm.
Hat einen guten Fluss, ja.
Flow. Ja, das genau, Flow und Pacing sind immer sehr wichtig, wie sich so ein Spiel über lange Zeit anfühlen kann. Und Nino Kuni bringt immer speziell in Sachen Kampfsystem, was, glaube ich, für viele auch dann der Knackpunkt sein wird, ob einem das Spiel gefällt oder nicht, immer wieder alle paar Stunden oder vielleicht auch in weniger Frequenz dann neue Sachen hinzu, die das Gameplay erweitern, aber auch sinnvoll eben erweitern, dass du dich dann sozusagen immer bei der Stange sozusagen fühlst, du lernst immer ein bisschen was dazu, ne? Sondern machst jetzt nicht konkret für 7 Stunden lang exakt das Gleiche. Ne, innerhalb des Spiels und der Kämpfe, da kriegst du andere Quests, dann funktionieren die Kämpfe anders, du kriegst andere Companions, das weitere Feature schaltet sich frei, auf einmal fühlt es sich jetzt mehr wie Pokémon an und so weiter. Und du, zumindest soweit ich dann gespielt habe, ich bin leider aus Zeitgründen eben noch nicht ganz durch, ich bin so bei 15 bis 20 Stunden momentan dort gelandet und ich habe auch das Gefühl bisher gehabt, dass die Progression eigentlich gut funktioniert, dass ich zumindest immer das Gefühl hatte, ich lerne ein bisschen was dazu und bin jetzt nicht an dem Punkt angelangt, wo ich so lange das Gleiche mache, dass ich mich langweile.
Vielleicht lag es bei mir auch daran, dass ich den gesamten Anfang, die ersten 1,5 Stunden zweimal spielen musste, weil sich meine PlayStation zwischendrin abgeschaltet hatte und kein Autosaving existiert. Und deswegen musste ich diese ganze lange Anfangssequenz, wo man mit dem König rumläuft und in der Stadt Sachen sucht, da wird man ja von einer Ecke zur nächsten geschickt und muss eigentlich nur Botengänge erfüllen. Das fühlte sich dann doppelt schon sehr schlimm an. Aber der Humor hat's gerettet. Also es ist sehr witzig, wer sich ein bisschen mit so Tropes und so auskennt. Es gibt ja die in Filmen und in Erzähltechniken den Red Herring, den roten Hering. Und da der König eine Katze ist, schickt er einen los, einen roten Hering zu suchen. Und solche Sachen. Und die eine Shopbesitzerin miaut dann bei jedem zweiten Wort und baut es in die Wörter ein. Also was die Lokalisierung angeht, da ist eine grandiose Arbeit in das Spiel gelaufen. Sowohl auf Englisch als auch auf den deutschen Texten, die sind meiner Meinung nach sehr gelungen, obwohl ich ja immer sehr kritisch bin bei deutschen Übersetzungen.
Genau, das wollte ich kurz sagen. Ihr habt es dann mit deutschen Texten gespielt.
Ich hab's mir beides angeschaut eben. Also die Sprachausgabe ist ja nur Englisch oder Japanisch, die man auch nicht mehr wechseln kann. Da installiert die PS3-Version irgendwie zig Sachen. Man muss dann irgendwie nochmal von vorne anfangen. Aber die Texte, also die Untertitel sind deutsch und die sind wirklich sehr gelungen. Die sind echt süß.
Also Kollege Fabian hat sich's für die Game One TV-Sendung angeschaut und hat es bereits vor mir durchgespielt, halb komplett. Und er war ja sehr begeistert von dem Spiel, außer der hat mit den deutschen Untertiteln gespielt. Und er meinte auch hier in der deutschen Lokalisation, die ist teilweise sogar noch einen Tacken charmanter als die englischen Texte, eben weil die sich speziell, was die Namen dann angeht. Das ist so eine Sache, die kenne ich eher von Nintendo. Ich weiß nicht, wer die Dragon Quest-Sachen beispielsweise gespielt hat. Aber dann gibt es so Städtenamen, die dann aus lauter lustigen kleinen Wortspielen bestehen. Ne? Ich glaube, die Wüstenstadt ist dann Al-Kuwait, aber dann wie Kuhweide dann geschrieben, beispielsweise. Ne? Und so, das fehlt ein bisschen beim Englischen, aber mit Ausnahme davon, weil ich habe es auf Englisch mit Texten und mit Sprachausgabe gespielt, damit ich diese Diskrepanz nicht habe zwischen der Übersetzung im Text und mit der Sprachausgabe dort. Und es ist echt eine der besten Lokalisationen, die ich seit langen, langen Jahren gesehen habe. Sehr sympathisch, sehr charmant, sehr gut geschrieben und auch vor allem vernünftig intoniert und gemacht. Also das hat sich alles sehr gut und sehr aus einem Guss angefühlt. Es hilft, wenn dann das Spieldesign und die Grafik und die Stimmung und die Story eben so gut ineinander greifen.
Ja, und die Sprecher sind richtig gut. Der Begleiter, der Ständige, dieser Trippy, hat einen wahnsinns geilen schottischen Akzent. Das passt überhaupt nicht so zu seinem mini-kleinen Charakter mit dieser Lampe an der Nase, aber der redet so richtig breit und schottisch, das ist richtig cool.
Entschuldige, aber ich glaube, das ist walisisch und nicht schottisch.
Na gut.
Ja. Da müssen wir einmal konkret sein, sonst kriegen wir wieder
bist du sicher?
Von der Volksfront von Wales. Ja, von Wales kriegen wir dann einen auf den Deckel. Es ist walisisch,
glaube ich. Aber walisisch ist ja gälisch. Das ist ja wieder eine komplett eigene Sprache. Also,
ja, aber
ich wollte nur zurück klugscheißen.
Englisch mit einem walisischen Akzent ist es eher, weil Schottisch ist dann nochmal eine Nummer breiter. Aber ich hatte mich schlau gemacht vorher, deshalb weiß ich das noch.
Gut. Auf jeden Fall redet er super und jetzt habe ich den Faden verloren, was ich sagen wollte mit ihm. Genau, das ist nämlich mein größter Kritikpunkt an dem Spiel, dass die Sprachausgabe so gut ist, aber dann immer wieder zwischendrin aufhört. Es ist halt so leider so typisch japanisch, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn dann die Zwischensequenz hört dann auf. Die ist dann komplett vertont, also die Zeichentrick sowieso. Und dann hat man die 3D-Charaktere, dann reden die manchmal noch 2-3 Sätze, manchmal ein bisschen länger, manchmal auch gar nicht mehr. Und dann hören sie einfach wieder auf. und dann muss man Texte lesen. Und da frage ich mich, wir haben hier eine Blu-ray-Disc, ja? Es wäre doch wirklich genug Platz gewesen, diese paar Texte noch wenigstens zu Ende zu sprechen. Ich möchte ja nicht, dass jeder NPC-Dialog mit irgendeinem Schuhverkäufer in der Welt mit dem Sprecher vertont ist. Aber warum haben sie da aufgehört, die letzten paar Sätze noch mit aufzunehmen?
Mittendrin. Ja, es ist irgendwo, ich habe mich natürlich wesentlich an solche Sachen gewöhnt mit den Jahren, einfach als da ich da viele japanische Rollenspiele gespielt habe, dass es immer so einen Bruch dann bei dem gibt, dass es mir nicht weiter negativ aufgefallen sind. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass es dann im Sinne des Aufwandes und der Kosten dann damit zusammenhängt. Ne? Nee. Wenn du einmal anfängst, dann wirst du natürlich im besten Fall auch den Dialog mit dem Schuhverkäufer dann noch vertont haben. Und wenn dann die Konzessionsentscheidung wäre, es gibt mehr Sprache überall, aber wir können nicht das qualitative Niveau dann dort halten, dann nehme ich für mich zumindest so viel lieber mit. Und es ist immer noch besser, dass man so eine Lösung macht, als nehmen wir jetzt Okami beispielsweise, wo du nicht abbrechbare Texte hast und die alle nur im klassischen Soundeffekt Weitermachstil sozusagen sind. Da habe ich das lieber.
Vielleicht ist das ja auch noch so ein Relikt aus den DS-Zeiten. Da gab es ja sehr wahrscheinlich überhaupt gar keine Sprachausgabe. Und man wird sich dann bei der Neuauflage dann wohl gut überlegt haben, wie man das Budget verteilt. Und vielleicht war dann einfach nicht genug Ressourcen da, um halt einfach alles irgendwie zu übersetzen.
Japaner sind die Meister in Effizienz, nennen wir es mal so, im besten Fall. Diese ganzen, wie Animes funktionieren, vielleicht ist dann jetzt die Ghibli-Filme nicht ganz das richtige Beispiel, weil die immer ganz opulent gemacht sind, aber viele Sachen werden speziell bei Animes dann so gezeichnet und gemacht, dass sie nach Möglichkeit, dass es nach mehr aussieht, als es eigentlich ist. Ne? Da werden einfach Hintergrundebenen miteinander verschoben und schon wird Bewegung simuliert, anstatt dass da 1000 Frames neu gezeichnet werden. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass die sich sehr genau überlegt haben bei Ni no Kuni, welchen Part müssen wir vertonen, welcher Part ist als Ghibli-Cutscene dabei und wo können wir es uns leisten, dann wieder zurückzugehen, dass wir jetzt nicht stundenlang dann neu Motion Capturing machen müssen oder dort ins Tonstudio gehen. Mhm. Und dadurch entsteht das dann, glaube ich, eben, dass man eben diesen Wechsel immer hat, diesen konstanten Wechsel zwischen vertont und nicht vertont und Cutscene und nicht Cutscene.
Man muss sich da unbedingt mal
Cutscene. Die Cutscene. Ja, wäre wahrscheinlich im Deutschen so, ja.
Zu diesem Beispiel kann man sich vielleicht auch nochmal ein paar Filme von Mamoru Oshii oder so zum Beispiel ansehen. Ghost in the Shell zum Beispiel. Da gibt es auch diese Aufnahmen von den großen Städten. Mhm. Und du hast oft den Eindruck, dass das ziemlich dreidimensional wirkt, aber in Wirklichkeit haben die zwei, drei Ebenen gezeichnet und die dann in so einem unterschiedlichen Scrollstufen übereinander gelegt und bewegt, so dass diese Räumlichkeit entsteht. So. Und sie haben im Prinzip, diese Aufnahmen gibt es nicht oft in einem Film, aber sie werden immer an den dramaturgisch sinnvollsten Stellen irgendwie eingesetzt und dass diese ganze Philosophie breitet sich im Grunde genommen im ganzen Animationsgenre aus. Also selbst wenn man Ghibli-Filme mal gegenüberstellt, gegenüber westlichen Produktionen, wo einfach jeder Pups irgendwie auch aus dem Computer kommt, da sind das nur ganz bestimmte Sachen. Bei Chihiro sind zum Beispiel dann irgendwie so, ich glaube, Efeu-Ranken in so einem Labyrinth. Das ist das einzige 3D-Element, was da auffällt und alles andere ist per Hand. Und ja, wahrscheinlich ist das dann genau das jetzt bei dem Spiel auch.
Ja, also ich habe immer das Gefühl dann, ob es jetzt japanische Animationsfilme sind, Anime-TV-Serien oder eben auch bei den Videospielen, die versuchen mit dem Budget, was sie haben, mehr anzustellen als möglich ist. Und da wird auf Tricks und Kniffe zurückgefahren, selbst bei den größten Filmen. Und wahrscheinlich sind selbst bei den Ghibli-Filmen dann viele Sachen dabei, die man als Zuschauer nicht merkt, die aber wesentlich kostengünstiger entstanden sind, als dass man jetzt alles wirklich hätte 1:1 per Hand zeichnen müssen. Mhm. Da sind wir aber ja jetzt nicht die Ghibli-Animationszeichenexperten, um jeden kleinen Trick sozusagen daraus zu ersehen.
Genau. Aber die Frage ist natürlich, wie weit das die Atmosphäre stört, dass der Dialog nicht komplett vertont ist. Und mich persönlich hat es jetzt eigentlich nicht gestört. Also ich war beim ersten, zweiten Mal schon verdutzt. Ich habe gedacht, huch, ist die PlayStation jetzt irgendwie da? Also ein Fehler vielleicht, ein technischer Fehler, dass der Dialog nicht ausgesprochen wird oder so. Aber nach einer Zeit gewöhnt man sich einfach, weil man beginnt ja auch mit jeder weiteren Spielstunde immer mehr in die Figuren hinein zu projizieren. Also man ne, es ist ja so ein typisches Phänomen an japanischen Rollenspielen, gerade die wir früher von Super Nintendo kennen. Wir formen ja in unseren Gedanken trotzdem immer noch unsere Figuren. Auch wenn Oliver und Tröpfchen und alle anderen schon ziemlich vorgegeben sind, dadurch, dass der Text an diesen Stellen fehlt, ist eine Stimme in unserem Kopf, die Stimme, die wir vorher gehört haben, die diesen Text dann trotzdem so vorliest. Und deswegen fand ich es jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. So. Und da es mir sehr leicht gefallen ist, auch in diese Welt einzusteigen, also bei mir persönlich ist das so, ich finde das Spiel ganz okay. Also dieses Rollenspiel rockt mich jetzt nicht so sehr. Das mache ich aber deswegen, weil mir diese Welt so gut gefällt und weil die Geschichten so schön sind und ich gerade deshalb weiterspielen möchte. Und deswegen, und ich glaube, das ist dann so der beste Beweis, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, dass gar nicht alle Texte da sind.
Ja, schlimm ist was anderes, aber es fällt trotzdem auf, gerade am Anfang. Und man wünscht sich eigentlich schon, dass die jetzt weitersprechen. Und ich habe mich halt einfach gefragt, ist es jetzt wirklich nur aus Kostengründen oder ist es ein kulturelles Phänomen, dass das irgendwie zur Betonung für bestimmte wichtige Szenen da war oder so?
Ist das denn bei Final Fantasy eigentlich auch so? Ja, ne? Ich glaube schon.
Bei 13? Ja, bei 13 eher weniger, weil da gibt es ja effektiv so gut wie keine Stellen, wo du mit anderen Leuten reden kannst. Da haben sie es ja mittlerweile so gelöst. Es gibt ja einige Schlauchstädte sozusagen, wo du dann an zwei Stellen im Spiel dann durchläufst und die Leute von alleine anfangen zu reden, wenn man in deren Nähe ist. Da ist aber auch alles vertont. Da ist das Volumen der Gespräche aber auch wesentlich kleiner als das, was man bei Ni No Kuni dementsprechend sieht. Also es ist oldschool, wie wir schon am Anfang erwähnt haben, und es ist auch oldschool in diesen Dingen dort hinaus. Wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten und es finanziell sinnvoll wäre, denke ich mal, hätten wir wahrscheinlich überall dann das gehört. Ne? Im anderen Fall hast du sowas, was weiß ich, wie bei Shenmue, wo jeder kleinste Fitzel an Text dann vertont ist, den du hörst. Dafür aber die Sprachausgabe qualitativ schlecht aufgenommen ist einerseits und die Sprecher einfach die Putzfrauen sind, die mal kurz reingeholt worden. Sag mal, einen Satz und wie gesagt, wenn da ich einen Qualitätsverlust hätte hinnehmen müssen bei der Sprachausgabe und dementsprechend das bedeutet, dass da mehr kommt, dann hätte ich eher gesagt, nee, dann lasst es so, wie es ist.
Die alten Sega-Intros sind ja legendär. Also da sind Sprecher dabei, so.
Das ist teilweise...
Die japanischen Eltens.
Das hat sich zum Glück alles sehr, sehr viel gebessert in den letzten Jahren, was Sprachausgabe, professionelle Sachen insofern angeht. Auch bei deutschen Sachen wesentlich besser geworden seit den letzten Jahren, weil einfach mehr Wert dann draufgelegt wird, dass da viel gesprochen wird und vernünftig gesprochen wird. Und es klappt eben nicht mehr, wenn man seine Verwandten kurz reinholt, dass sie einen Charakter und so weiter dort vertun. Hauptsache, dass man Sprachausgabe hat. Das steckt einfach viel zu viel Aufwand in den Spielen drin und viel zu viel Geld dahinter, dass wir sowas zum Glück nicht mehr größtenteils ertragen müssen.
Der Pro-Tipp ist ja, Spiel mit deutschen Untertiteln spielen und da eh nicht so viel gesprochen wird, die japanische Originalfassung ablaufen zu lassen für die Stimmung, oder nicht?
Ich weiß es nicht. Ich gucke mir auch gerne Sachen, speziell so Animes mit Original-Untertiteln und sowas dort an, aber bei Spielen ist mir das fast schon eine Spur zu viel, dass ich dann auch noch dann mir japanische Sprachausgabe anhöre. Wenn ich dann die Möglichkeit habe, auf Englisch zu stellen und die vor allem so gut gemacht ist wie hier, würde mir was entgehen. Ich werfe das nur als ganz kleines Beispiel, wir reden auch jetzt nicht groß drüber, Virtue's Last Reward zum Beispiel. In der deutschen Version fehlt die japanische Sprachausgabe in der Downloadfassung, die englische Sprachausgabe in der Downloadfassung. Es gibt nur japanische und ich habe es auf beiden Arten durchgespielt bisher und es ist ultra anstrengend, irgendwann nach einiger Zeit dann dort einfach die Texte zu lesen und japanisch die ganze Zeit zu hören. Da ist es wesentlich entspannter für mich als Nicht-Japanisch-Kenner, die englische drin zu lassen, die vor allem auch sehr exzellent geworden ist. Und da würde ich nicht drauf verzichten wollen, dass man... Ich würde fast schon sagen, nur der Hardcore-Nerd lässt es da auf Japanisch. Ach, ich höre mich wieder so schlimm an.
Gut, aber kommen wir mal zur, ich kann mal die Story in einem Satz kurz einleiten.
Ja.
Man spielt Oliver, einen kleinen Jungen, der seine Mutter verliert gleich am Anfang. Und durch die Tränen, die er dann weint, die auf seine Stoffpuppe, das ist eben dieser Trippy, dieses Tröpfchen, auf seine Stoffpuppe tropft, weckt dieser wieder zum Leben. Durch die magische Kraft der Trauertränen. Und der sagt ihm dann, er war irgendwie so ein Fluch auferlegt und er zieht ihn in seine Welt rüber, weil er ihm helfen muss, dort wieder fürs Rechte zu sorgen, weil die Leute dort unter schweren Depressionen leiden. Also im Spiel wird es spielerisch erklärt, dass da jemand die Herzstücke und sowas rausnimmt. Die haben alle keine Freude mehr im Leben, aber es ist eine ganz starke Metapher da dazu natürlich. Und er weckt im Oliver die Hoffnung, dass eben jeder in dieser Welt einen Seelenverwandten sozusagen hat. Also die erdliche Welt und diese Fantasy-Welt gibt jede Seele quasi doppelt. Und er hat dort eben die Chance, wieder seine Mutter, die Parallelmutter sozusagen dort anzutreffen und damit eben die Chance wieder zu haben, sie vielleicht irgendwie wieder zu retten.
Ein ganz taffer Einstieg, finde ich fast eben, dass du dann diese doch sehr kindliche und lustig getrimmte Welt in den ersten 10, 15 Minuten kennenlernst und da stirbt einfach die Mutter vom Haupthelden weg.
Ne? So richtig verstanden, warum sie stirbt, habe ich ja nicht, ehrlich gesagt.
Es ist schwierig. Eigentlich, ja. Ich weiß natürlich nicht genau, dadurch, dass ich es jetzt noch nicht durchgespielt habe, wo die Story dorthin geht. Für mich wäre es logischer gewesen, wenn sie ertrunken wäre, weil es gibt ja diese eine Situation, wo sie dann Oliver aus dem Wasser rettet, der dort mit dem selbstgebauten Wagen dann dort gelandet ist. Aber das ist wohl dann, warum sie stirbt, zusammenhängt mit dieser ganzen...
Es gab nur einen Satz, wo einer aus dem Dorf gesagt hat, sie hatte schon immer ein schwaches Herz.
Ja.
Und das ist natürlich dann auch eben passend zu der Welt, in die man dann flieht.
Ja, ich glaube, es geht damit einher, dass da die weiße Königin oder die weiße Hexe, glaube ich, ist es, ne? Dass die dann dafür gesorgt hat, weil das Äquivalent der Mutter von Oliver in der anderen Welt ist eine der vier großen Magier oder sowas, die dort als große Schutztruppe oder sowas unterwegs waren, gewesen ist. Und irgendwie hatte die wohl dafür gesorgt, in einem schwachen Moment, wo die Mutter wohl in der richtigen Welt nicht aufgepasst hat, wurde ihr das Herz magisch gebrochen und sie ist gestorben.
Ja, aber also da merkt man auch schon gleich diesen Studio Ghibli-Einfluss, dass es eben auch gleich ernste Themen aufgreift am Anfang.
Ja.
Und auch mit dieser Trauer dann. Er kommt relativ schnell über die Trauer weg.
Es ist sehr strange. Also ich will da einmal spekulieren. Ich glaube nicht, dass das Spiel in diese Richtung dorthin geht. Und dafür ist, glaube ich, auch das Medium nicht ganz dazu geeignet. Wenn die Eier hätten bei Level 5 und bei Studio Ghibli, wäre diese ganze Nummer, die wir sehen, ab dann, wo die Mutter gestorben ist, dass der Junge weint erstmal und dann auf einmal wacht Drippy zum Leben und zeigt ihm gleich, es gibt doch einen Weg, deine Mutter wieder zum Leben zu bringen. Wir müssen auf ein großes magisches Abenteuer gehen. Oder so, dass das eine Sache ist, dass das im Kopf nur von Oliver stattfindet und er sich dann selbst belügt und dann im Endeffekt es vielleicht eine Reise dazu ist, dass er mit den Härten des Lebens sozusagen zurechtkommt und am Ende sich sowas dort herausstellt. Also ich glaube nicht, dass die Story zwar dorthin geht, aber die hätten echt die Möglichkeit, da echt ein echt schönes und wirklich sehr einnehmendes Drama sowas draus zu machen.
Ich bin gespannt. Ich habe es auch noch nicht durchgespielt, aber das war genau das, was ich dachte. Was ich hoffe. Weil es gibt ja zwischendrin auch immer noch wieder Sequenzen, wo er sich an seine Mutter erinnert. Also wenn man zum Beispiel irgendwo übernachtet, dann träumt Oliver in der Regel und erinnert sich an irgendwelche Sachen, die seine Mutter zu ihm gesagt hat oder seine Mutter erscheint ihm im Traum und erzählt Dinge über ihn. Und das hält meine Hoffnung aber trotzdem irgendwie noch aufrecht, dass es tatsächlich so eine Bewältigungsgeschichte ist.
Ja.
Ich weiß es nicht, also ich wirklich keine Ahnung, ich habe es auch noch nicht durch.
Nur kurz als Disclaimer, wir haben es alle, es sind alles nur Vermutungen jetzt von uns, kein Spoiler oder so, weil wir einfach nicht wissen, wie es aufhört. Ja.
Aber also es wäre,
bitte auch nicht verraten in den Comments.
Aber es wäre fantastisch, wenn es so wäre, weil was ich gut finde zum Beispiel, dass die Mutter dann auch mal über den Vater spricht. Und solche Sachen. Oder dass nochmal so weit in die Zeit zurückgesprungen wird, dass sie zum Beispiel erklärt bekommst, warum Tröpfchen für Oliver so wichtig ist, weil es ein Geschenk von seiner Mutter ist. Mhm. Und solche Sachen. Und ich finde diese Szenen, also diese ganze Magie und so, ist mir total egal. Diese Szenen mit dem Kind, das weint, das finde ich todtraurig. Also ich saß wirklich, also es hat mir fast schon ein bisschen was kaputt gemacht, dass dann immer diese böse Königin in diese Szenen reingeschnitten wird, weil die finde ich eigentlich überflüssig. Aber wenn Oliver da weint und wirklich traurig sein, das berührt einen einfach, weil das etwas ist, was das ist ja so eine Angst von jedem Kind im Prinzip, einfach zurückgelassen zu werden und er ist ja tatsächlich allein. Eben. Also nur irgendwie so eine, ich glaube, so ein Hausmädchen ist dann noch im Haus. Ansonsten, aber irgendwie sind ja, der Vater ist weg, Mutter tot, er hat keine Geschwister. Er ist wirklich ganz allein auf der Welt. Und ich finde das Transportieren, diese Zwischensequenzen, sehr gut. Und ich hoffe, dass diese Aufklärungsgeschichte tatsächlich drin ist. Aber
mal gucken.
Ja, ich würde es auch hoffen, weil die würden sich echt eine gute Chance verbauen, da echt eine schöne dramatische Geschichte zu machen, die speziell in dem Videospiel dann nicht in dieser Form gemacht wird. In TV-Serien und Filmen siehst du das natürlich und auch durchaus in Richtung Ghibli, wenn das jetzt ein Ghibli-Kinofilm wäre, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass die in diese Richtung dort gehen. Aber dafür fehlt mir ein bisschen so, die Hinweise dort sind nicht so richtig gelegt im Spiel, dass es darauf hingehen kann, ne? Weil dann wird es doch, nein, es ist eine Parallelwelt vorhanden und da gibt es magische Äquivalente und die Magie wird alles wieder herrichten. Ich hoffe, dass sie es dann trotzdem irgendwie noch dramatisch verbauen, als es sein kann.
Genau, und das ist genau wie du sagst, direkt nach diesen Sequenzen geht es dann eigentlich auch schon direkt sehr rollenspieltypisch los. Man ist dann in dieser bunten, quietschigen Welt, man sammelt Items ein, man erkundet die Stadt, man redet mit lauter glücklichen Menschen und Tieren. Das macht dann alles nicht mehr so diesen Anschein, wie es am Anfang hatte.
Eben, es hat rein psychologisch ausgesehen, würdest du denken, wenn sich jemand dann selbst belügt, sozusagen, ja, dann in der Hinsicht. Ja, dann, dass er die Trauer nicht spüren muss, dass seine Mutter, seine einzige Verwandtschaft auf der Welt, die noch existiert, dann nicht mehr vorhanden ist. Und damit er mit der Trauer nicht umgehen muss, sich diese Abenteuerwelt überlegt. Und nein, ich habe jetzt keine Zeit zum Trauern. Das brauche ich auch nicht, weil meine Mutter, die muss ich ja nur wiederbeleben. Ich brauche ja nur diesen bösen König und die Hexe zu besiegen und alles. Das würde gut passen, wenn es gelegt ist. Mich würde enttäuscht werden, wenn es dann nicht so ist. Aber mal gucken. Mal gucken.
Es gibt ja noch diese Wechselwirkung, ne, zwischen der Fantasiewelt und Motorville. Mhm. Also dieser Stadt, die, wo Oliver eigentlich herkommt, die echte Welt sozusagen.
Die, wo Oliver herkommt.
Weißt du, die, wo er wohnt. Und das finde ich tatsächlich ziemlich interessant gelöst. Also du musst zum Beispiel, um Personen in der Fantasiewelt zu helfen, musst du erst wieder zurückreisen, durch ein magisches Portal natürlich, nach Motorville. Und dort den, ich sag mal, normalen Menschen irgendwie unter die Arme greifen, ihnen helfen, ein Problem lösen, wie zum Beispiel eine verlaufene Katze finden oder...
An dem Beispiel kann man es mal sehr konkret machen. Das ist gleich das Erste. Ja. Der König in der Fantasy-Welt, hat die eigentlich einen Namen?
Ich weiß es nicht mehr.
Der König dort ist die dicke Katze, die eben diesen roten Hering sucht. So, der
total
ist dann
geil.
Super, ja. Der ist dann auf einmal weg. Ja, und dann sagen die Wachen, du musst ihn suchen. Und dann sagt Tröpfchen, geh doch mal in die andere Welt, du kennst die Katze. Und dann, das ist die Katze von dem einen Ladenbesitzer oder von der Ladenbesitzerin. Dann wechselt man rüber und dann sagt die Katze ist weg. Man findet die Katze und die hat sich eine Ratte geschnappt. Ja, die hat so, ist Ratten hinterhergelaufen und ist dann an so einer Stelle, wo Ratten sind. Und dann sagt der Tröpfchen, hier, da kannst du doch Rückschlüsse draus ziehen. In der anderen Welt hat es auch was mit Ratten zu tun. Also wechselt man wieder zurück und geht dort in das Rattenloch und da sind die Ratten die Bösewichte quasi, die Katze angeblich entführt haben. Mhm. Ja, also so spiegelt sich das dann immer und da leitet sich's dann her.
Ja, diese Wechselwirkung, finde ich, ist echt cool gemacht. Man muss erst zwar durch das Konzept ein bisschen dahinter steigen, aber man wird ja behutsam dann herangeführt. Es ist schon ein glücklicher Zufall, dass alle Äquivalenten aus der kompletten Welt sich in Motorville befinden. Ja, so in quasi Laufnähe dann jeweils.
Und nicht in Lüneburg oder so, ja.
Ja, genau. Ne? Also, das Äquivalent zu dem Charakter, zu dem ich hin muss, ist in Timbuktu. Scheiße. Ne? Also das gibt es zum Glück nicht, sondern ist zwei Häuser dann weiter. Das arme Mädel, was immer aus dem Fenster guckt. Dementsprechend, klar, Konzessionsentscheidung, damit es funktioniert, aber die haben es gut im Spiel verbaut und es wird auch, es gibt ihm nochmal was drüber hinaus, dass es nochmal festigt vielleicht, dass es eben nicht so eine selbstbelügende Traumwelt sozusagen sein kann, ne? Weil du hast ja direkt eine Wechselwirkung, die irgendwie stattfindet zwischen der realen und der Welt. Das sind die Hinweise, die jedenfalls gelegt werden. Ne?
Oder vielleicht doch, vielleicht ist ja gerade, weil Motorville ja sein Zuhause ist und quasi seine Welt, und alles ist überschaubar in diesem Mikrokosmos. Vielleicht ist es ja, ne, sowas wie...
Oh Gott, am Ende ist Motorville die falsche Welt. Und eigentlich... Also,
wenn wir es durchgespielt haben, müssen wir uns unbedingt nochmal treffen und darüber diskutieren. So, weil ich glaube, das ist schon ziemlich spannend. So.
Ich stelle es mir gerade ziemlich skurril vor für die Leute, die uns jetzt zuhören, wie wir rumspekulieren, die es schon durch haben.
Gut, ich geb mal eine Aussage. Das Äquivalent von Oliver in der anderen Welt ist nämlich Drippy. Und Drippy spielt mit sich selbst sozusagen dann dort die Reise durch. Und er hat sich in dieses Wesen dort verwandelt, weil die Trauer des Todes seiner Mutter ihn übermannt hat. Irgendwie sowas
Drippy wird sein. Spielt mit sich selbst und er heißt deswegen Lusttröpfchen.
Mit sich selbst und nicht an sich selbst.
Ach so, ja, gut, ja, falsch verstanden.
Den Unterschied muss man aufrechterhalten. Aber gut, das sind alles Spekulationen. Leute haben es durchgespielt. Ich werde es auf jeden Fall auch sowieso noch weiterspielen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe in den nächsten Wochen. Und ich bin sehr gespannt, aber wo es hingeht. Das ist für mich zumindest einer der treibenden Faktoren, warum ich es durchspielen will, weil ich wissen will, wo die Story hingeht.
Genau, aber was mich dann wieder bremst zum Treiben, sind dann die etwas langatmigen, langweiligen Kämpfe. Da fällt das Spiel wieder so ein bisschen in seine JRPG Nervig-Faktor-Schublade zurück, finde ich. Es gibt sehr tolle Kampfsysteme in japanischen Rollenspielen. Ich bin immer so ein bisschen der Fan der klassischen rundenstrategischen Elemente. Also die alten Final Fantasies. Und hier ist es so eine seltsame Mischung. Man kann sich während der Kämpfe frei bewegen. Also man kann noch rumlaufen in der Kampfarena. Und hat aber zeitbasierte Events, die man dann ausführen kann.
Ich glaube, das wird so der Ansatz sein oder der Punkt bei vielen, der über die Qualität des Spieles entscheidet, das Kampfsystem. Ob man damit warm wird oder nicht warm wird. Ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt angelangt, wo ich sagen kann, ob es mir richtig gefällt oder nicht. Vor allem, weil das Kampfsystem ja sukzessive, selbst bei Spielstunde 15 bis 20, immer noch Elemente freigeschaltet werden, die dazukommen. Also irgendwann muss ja alle Elemente irgendwann vorhanden sein und ab dann kann man es dann raussehen. Da die Parallele mal zu dem Final Fantasy 13 zu machen, dort kannst du erst das richtige Kampfsystem komplett nach so knapp 40 Stunden verwenden. Und vorher kannst du dir leider kein Urteil eben wirklich abgeben, ob es wirklich taugt oder nicht. Und ich habe sehr viel Spaß mit dem Kampfsystem von Final Fantasy 13 gehabt, aber das konnte ich erst nach 40 Stunden sagen, dass es mir Spaß macht oder nicht. Und dadurch, dass es durch diese Echtzeit, aber auch trotzdem rundenbasierte Komponente mit einem Echtzeit-Kampfsystem, was über ein Menü gesteuert wird, was du parallel mit den L- und R-Tasten dann machen musst, glaube ich, kann für viele sehr irritierend sein und vor allem auch du musst dich sehr viel auf die KI-Kollegen verlassen und die funktionieren, speziell wenn du mehrere Leute dabei hast, für mich noch nicht ganz so gut wie beispielsweise bei einem Rogue Galaxy. Ne? Ja.
Also vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Man kämpft entweder mit Oliver direkt selber, der hat dann halt so Sprüche wie Feuerball werfen oder auch einfach direkt zuhauen. Oder man wechselt und wirft einen seiner Männchen, seiner Pokémon-ähnlichen Viecher, die man einsammelt in den Kampf. Also man spielt immer nur mit einem Charakter. Ich weiß nicht, ob man später irgendwie auch mehrere hat, aber man steuert direkt immer nur eine Figur, gell?
Also du steuerst Oliver und das war mir vorher nicht so bewusst, dass da tatsächlich so ein Pokémon-Fokus ist. Oliver selber ist sehr physisch schwach, also der wird sofort von Monstern gemeuchelt, wenn er in die Nähe kommt, hat dafür aber starke Zauber, die er machen kann. Die eigentlichen Kämpfe tragen eben Monster aus, die du sammeln kannst. Es gibt 400, 500 Monster, glaube ich, im ganzen Spiel und du kannst drei davon gleichzeitig mit einem Charakter verbinden. Du kriegst später noch mehrere Charaktere hinzu, die auch ihre eigenen Monster-Partys haben, die auch parallel übers Spielfeld sozusagen dort herumfleuchen und muss dann eben versuchen, im besten Fall, da das nach und nach alles freigeschaltet wird, damit zurechtzukommen, wie das mit so einem Echtzeit-Pokémon-Kampfsystem im besten Fall funktionieren kann.
Ja. Aber ich finde es im Gegensatz zum restlichen Spiel nicht sehr eingängig, die Steuerung. Man muss immer irgendwie blöd umgreifen, um die Sprüche auszuwählen und dann.
Echt?
Immer
musst du? L- und R-Tasten musst du drücken, um dann zwischen den Menüs zu wechseln.
Ja, dann stelle ich mich irgendwie zu blöd an, mit dem D-Pad irgendwie immer das auszuwählen.
Also, ich habe anfangs auch aufs D-Pad drauf gedrückt, aber du kannst mit L2 und okay, R2 super. Durch die Menüs gehen. Das
dann hat sich der Punkt erledigt, ja.
Ansonsten finde ich, ist es fast unspielbar, wenn man das nicht so meint.
Das wollte ich nämlich sagen. Es ist ziemlich blöd umzugreifen. Okay. Und dieser Pokémon, ich bin echt kein Pokémon-Fan. Hat mich nie gepackt.
Ich auch nicht.
Hat mich nie gepackt und deswegen finde ich diesen Reiz, der geht irgendwie an mir vorbei, diese Viecher zu sammeln und die dann irgendwie aufzufüttern. Ich kann es nachvollziehen, dass es Spaß macht, aber für mich ist es nicht so der Mega-Reiz. Und im Endeffekt die Zeit, die ich bis jetzt mit Ni No Kuni verbracht habe, da waren die Kämpfe eigentlich, mit den Standardsprüchen kam man relativ einfach durch. Also man hat irgendwie Feuerbälle geschossen und während die wieder aufgeladen haben, hat man halt gewechselt und hat irgendwie 1000-mal X gedrückt, um die Standardattacke auszuführen. Ich hoffe mal, dass die strategischer und anspruchsvoller werden, die Kämpfe, wenn dann auch größere Gegnermassen.
Ja, das Ding ist, entschuldige, es wird ja immer so viel an Features freigeschaltet, die ich auch am Anfang des Spieles hätte gut benutzen können. Zum Beispiel ist es sehr wichtig zu blocken, wenn dann spezielle Superattacken von den Gegnern kommen und den Bossen dort aus. Es gibt erst sehr, sehr spät ein Feature, wo du sozusagen den Block relativ fix einschalten kannst, dass alle Charaktere das machen, die du hast. Das hätte ich auch am Anfang gut gebrauchen können, ohne dass ich erst ins Menü muss.
Genau. Ich wollte nur ergänzen, ich bin auch kein Pokémon-Fan, aber ich finde die Viecher total putzig. Muss ich wirklich sagen. Also Pokémon finde ich ätzend. Also habe ich mal früher probiert, das zu spielen, aber konnte dieser Sammelleidenschaft und so nichts abgewinnen. Und ich fand aber auch das Pokémon-Design immer so ein bisschen, ich kann nicht sagen, wieso, aber ich fand es einfach scheiße, hat mich nicht angesprochen. Und jetzt hier bei dem Ghibli-Spiel ist es aber so, dass ich schon so eine gewisse Verantwortung für die Kreaturen empfinde. Ja, du gibst denen am Anfang erstmal einen eigenen Namen und dann bedanken sie sich dafür und sagen so, meh. Und ich habe einen Wurzelknut genannt und Wurzelknut kämpft für mich. Und ich muss Wurzelknut immer ein bisschen füttern mit ein bisschen Torte und so. Und er wird dadurch immer ein kleines bisschen stärker. Und die sind halt aber trotzdem nicht so riesig, ne? Also es sind jetzt nicht diese Final Fantasy Kreaturen, die irgendwie aus einer Brustplatte rausgeschossen kommen, zu einem riesigen Drachen werden und Kometen vom Himmel schießen, sondern es sind so kleine Figuren mit einem Schwert und einem Schild in der Hand, die auch die ganze Zeit grinsen und sich einfach freuen, an deiner Seite kämpfen zu können.
Mich erinnern die immer so ein bisschen an den Nibbler von Futurama.
Ja, genau. Und deswegen, und diesen Charme bringen die mit. Ich weiß nicht, ob die später noch viel größer werden oder so, aber ich finde schon, dass die so ein Kuscheltier-Charme mitbringen. Mhm. der ist gut transportiert. Und damit habe ich eigentlich auch gedacht, so ja, das ist so, als hätte Oliver jetzt irgendwie einfach eine Kuscheltiersammlung dabei und die würde lebendig werden. Und deswegen finde ich das eigentlich sehr sympathisch.
Ja, auch das Monster-Design bleibt ja auch relativ kindlich noch, aber trotzdem auch sehr, sehr abwechslungsreich und cool. Also die sind alle, es hat alles so dieses Kuscheltier-Faktor trotzdem, ne?
Und wahrscheinlich sitzt er mit seinen Kuscheltieren in seinem Schlafzimmer und genau, so, als ob er kämpft dann die ganze Zeit dort. Es soll vielleicht auch dann so den Effekt machen, dass man immer sich ein bisschen in der Rolle des Underdogs so ein bisschen fühlt, dass man eher nur kleine Monster hat. Und du hast ja teilweise wirklich echt große Gegner, die dann später auf dich zukommen, die mal gut 6-7 Mal größer sind als du, gegen die du kämpfst. Und wenn die trotzdem, oder besser gesagt, wenn du trotzdem mit deinen Monstern die nach und nach dann weghauen kannst und dann drauf hast, dann wirkt es umso besser. Ja? Dann hast du das ganz, ganz große Monster überwunden mit deinen kleinen Kuscheltieren. Hm. Ist besser, als wenn du dann eben das Riesenmonster hättest mit dem Riesenbreitschwert, was alles durchhaut. Ja? Das ist dann schon wieder ein bisschen was anderes. Das ist dann Final Fantasy. Dann hast du das 10 Meter große Monster, aber das kann die zwei Soldaten mit dem Helm nicht durchhauen mit einem Schlag. Ja. Ja?
Und das jetzt zusammengefasst ist eben das Problem, was ich eigentlich mit dem Spiel habe, dass mich die Story vorantreibt. Wenigstens habe ich keine Random Encounters wie bei den klassischen Spielen, sondern ich kann den Feinden auf der Übersichtskarte zumindest auch gut ausweichen. Mhm. Was aber bei Japan-Rollenspielen natürlich immer zum Problem später wird, weil man ohne Grinden, ohne viele Kämpfe nicht in den nötigen Erfahrungsstufen aufsteigt, um nachher dann auch die großen Bossfights zu bestehen. Also diesen Knackpunkt, da kommt man einfach nicht umhin, dann auch eben entsprechend viel zu kämpfen. Aber die Kämpfe machen mir bisher nicht genügend Spaß, um mich da wirklich stundenlang mit zu beschäftigen.
Ich bin auch, wie gesagt, noch nicht beim Punkt angelangt, ob ich sagen kann, dass die mir gut gefallen oder nicht gut gefallen. Im Moment, ich fand, die sind leicht unter den Erwartungen dann zurückgeblieben, selbst mit den ganzen Upgrades, die dazugekommen sind. Speziell, was so die KI dann der Kollegen angeht, weil du bist dann angewiesen eben, trotz der Moves, die du machen kannst, wenn da später noch mehr Leute dazukommen, dass der Computer sich sozusagen drum kümmert und die vernünftig agieren und Fähigkeiten einsetzen lässt und so weiter. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich, oh scheiße, jetzt habe ich den Befehl mit meinem gegeben, aber ich kann mich nicht darauf verlassen, dass der andere vernünftig kämpft, und dann habe ich auf einmal so eine Panik und weiß nicht, an welcher Stelle ich dann ansetzen muss, und dann machen die Kämpfe auf einmal auch nicht mehr so viel Spaß. Ich hatte kurz Rogue Galaxy vorab erwähnt, was ja auch von Level 5 dort ist, und du bist dort auch konsequenter mit zwei KI-Kollegen unterwegs gewesen, und da fand ich zum Beispiel, das ist eins der wenigen Spiele, was KI richtig gemacht hat mit Kollegen, die du nicht steuerst, weil da stellst du sie auf Macht, was ihr machen wollt, und die kämpfen sinnvoll mit dir mit und achten darauf, dass sie nicht abkratzen, aber dann eben nicht so, dass sie alle Ressourcen von alleine verschwenden und nicht deine besten Items einsetzen, aber trotzdem nicht sofort tot sind und du dann gegen den Endgegner alleine dort stehst. Mhm. Dieses Niveau wurde eben noch nicht erreicht bei Ni No Kuni, und ich kenne auch einige Leute, die das Spiel deswegen haben liegen lassen, eben weil sie mit dem Kampfsystem nicht so warm geworden sind, dass der Rest des Spieles sie einfach nicht davon überzeugt hat, weiterzuspielen. Und ich will es denen auch nicht verdenken, weil es ist eben nicht, es fühlt sich im Moment noch nicht so super clever durchdacht an, wie es sein könnte.
Mhm. Mhm. Ja, und kleiner Negativpunkt, man kann nicht überall speichern, aber gut, das ist jetzt... Man kann also nicht, wenn man in kleineren Dungeons unterwegs ist oder in größeren Dungeons und ich habe Kinder, ich bin berufstätig, dann musst du halt die PlayStation irgendwie anlassen, ja, und wenn es jetzt halt irgendwie ungeschickt ist, dann läuft die halt mal 5-6 Stunden, bis du wieder zum Spielen kommst. Da freue ich mich auf die PS4 mit dem Always Power Down. Also es war meine Lieblings-Neuvorstellung auf dem Sony-Event, dass man die Konsole jederzeit aus- und wieder anmachen kann.
Muss wahrscheinlich nur zuklappen, die PS4 dann.
Nee, weil mir ist es jetzt eben zweimal passiert, dass ich diesen blöden Power-Save-Modus in der PlayStation-Menü anhatte und mir dann halt einfach nach einer Stunde die Kiste ausging und ich dann halt wieder zurück zum Startpunkt musste, wo der letzte Speicherpunkt war. Und wenn du dann eben auch länger nicht gespeichert hast, das ist halt nervig, sowas. Das ist einfach nicht zeitgemäß, aber gut.
So ja, es sollte zumindest, wenn das im Spielsystem so verbaut ist, dass man nicht jederzeit speichern kann, zumindest diese Suspend. Ja, welches Spiel war das? Majora's Mask kann man das beispielsweise machen. Da kannst du zwar speichern jederzeit, aber wenn du das Spiel wieder lädst, wird der Spielstand gelöscht sozusagen, dass du einfach dann so ein Continue eben hast und das nicht für einen Spielevorteil dann benutzen kannst. Das sollte eigentlich jedes Spiel mit bei haben, speziell wenn du dann in einem längeren Dungeon bist, wo du weißt, dass du da mindestens eine oder zwei Stunden dann gerade unterwegs sein wirst.
Genau, und vor allem, wenn es von selber ausgeht.
Ja, vor allem, wenn das dann nochmal dazukommt. Oder mich nervt es dann auch, ich muss manchmal auch die Konsole anlassen, zusätzlich zu dem Stromverbrauch und was das für die Hardware bedeutet, aber dann ist auf einmal, steht da, ich habe 25 Stunden gespielt, obwohl ich nur zwei gespielt habe. Dann weißt du
auch nicht mehr, wie lang das Spiel ist, ja.
Eben, und das nervt mich ein bisschen dann als Pedanten, was es angeht.
So, ist der Micha noch da?
Ja, ich bin noch da. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch ergänzen kann. Ich glaube, wir haben das gerne ziemlich gut.
Du darfst so ein Schlusswort finden vielleicht.
Oh, schwierig. Weil ich glaube, wir haben das ja jetzt ziemlich herauskristallisiert. Ne? Wenn man Fan von japanischen Rollenspielen ist, sollte man sich das auf jeden Fall mal angucken. Wenn man Fan von Ghibli ist, sowieso. Und vor allen Dingen, aber ich finde, das wäre meine persönliche Empfehlung, wenn man ein Spiel sucht, was wieder sehr viel Herz hat. Mhm. Also ich habe, nachdem ich Okami gespielt habe, und jetzt kam ja auch die Neuauflage von Okami, es gibt einfach nicht sehr viele Spiele, die diese Wärme transportieren. Das ist dass du für was Positives kämpfst, dass du für Leben kämpfst, dass du, dass da irgendwie so eine Menschlichkeit, aber auch irgendwie so eine schöne, wundervolle Welt irgendwie mitschwingt und du hast da drin eine bedeutende Kraft. Und das ist wieder bei Ni no Kuni mit drin. Also das gibt dir am Anfang an das Gefühl, diese Welt ist was Besonderes, diese Welt braucht deine Hilfe und trotzdem geht es auch vor allen Dingen um Herzlichkeit. So, du ballerst da jetzt nicht wie in Final Fantasy mit Laserstrahlen um dich herum oder so und gibt auch keine coolen, stylischen Sequenzen und alles, sondern das ist alles wirklich Herzenssache. Und wer so ein Spiel sucht, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Ja.
Was mir eben auch gefällt, man kann es sehr gut nebenher spielen. Also es ist jetzt nicht so ein Spiel, ihr kennt es, man fängt ein Spiel an, dann kommt irgendwas dazwischen, dann spielt man es ein, zwei Wochen nicht mehr. Und wenn man es dann wieder so, Darksiders zum Beispiel, ja, dann hat man das auf einmal wieder und weiß überhaupt nicht mehr, wie die Steuerung war, wie es funktioniert, wo man gerade ist. Und das Ni no Kuni, das kann man immer mal wieder ein Stündchen oder zwei einlegen oder wenn man einen gemütlichen Abend hat und keinen Bock hat auf irgendwas Hektisches, man kommt da sehr schnell immer auch wieder rein und ist sofort wieder gefangen von dieser Atmosphäre. Ich genieße das so immer so ab und zu mal wieder reinzugucken, ein paar Kämpfe zu machen und dann ist es mir auch nicht monoton. Weil dann sind die Kämpfe auch in Ordnung, wenn man dann einen Abend mit den Kämpfen verbringt.
Ja. Man sollte nur vorher nicht so wie ich Dead Space 3 gespielt haben, weil dann versucht man irgendwie aus Reflex die Leichen zu looten, wenn man drauf tritt.
Da kommt dann Sachertorte raus und Parfait oder sowas. Im besten Fall. Ich würde es aber auch sehen. Es ist ein echt gutes Feierabendspiel, wenn man, sagen wir mal, dann lang unterwegs gewesen ist und dann am Abend kaputt ist. Man kann es echt für ein, zwei Stunden dann da ranlegen und muss eben nicht diese 20, 30 Stunden Sessions machen. Bei so westlichen Rollenspielen zum Beispiel lohnt es für mich nicht, am Abend mal eine Stunde zu spielen, weil weder bei einem Skyrim noch einem Fallout habe ich das Gefühl, dass ich überhaupt irgendwas geschafft habe, wenn ich da nur eine Stunde dran sitze. Und manchmal habe ich aber auch eben nicht Bock, jetzt mir nach einem anstrengenden Tag dann den typischen Sommerblockbuster zu geben, der ja der Großteil der westlichen Spiele mittlerweile dann, wo sie dann dorthin gehen. Na, also Dead Space 3, so viel Bock es dann machen kann, aber manchmal brauche ich das Spektakel, das große Spektakel nicht und lieber dann genieße ich den guten, spaßigen, lustigen Familienfilm sozusagen, der dann durch Ni no Kuni sehr gut dargestellt wird.
Genau, eine Runde Ni no Kuni bei einem leckeren Gläschen Gin Tonic.
Warum noch nicht?
Ja.
Oder harten Whisky.
Oder Krabbe.
Ach nee, das trinke ich ja während der Arbeit. Entschuldigung.
Und das zum Frühstück hier.
Ja.
So, war eine schöne Runde. Ich bin sehr gespannt, ob unser Meta-Ebenen-Geschwurbel von vorhin, ob sich das auflösen wird. Jetzt bin ich eher erst recht motiviert, das Spiel noch zu Ende zu führen, um zu sehen, ob unsere Hoffnungen erfüllt werden von Level 5 und Ghibli.
Okay, Tipp, nach diesem Podcast wird keiner von uns noch eine Minute Ni no Kuni spielen. Nicht eine einzige.
Doch, eine Minute mindestens noch.
Ja, stimmt, um es zu löschen von der Festplatte. Nein. Ich bin auch gespannt. Mal sehen, wo uns die Reise dorthin führt.
Genau. Und du hast es in diesem Podcast auch wieder angesprochen, wie in der letzten Folge auch mit, ist schon wieder so lange her, über was haben wir
gesprochen? Ist schon lange her. Castlevania meinst du?
Über Castlevania, genau. Und zwar Dingsbums Virtue's Last Reward, der direkte Nachfolger oder spirituelle Nachfolger? Nee, hängt schon direkt zusammen.
Ist der direkte Nachfolger.
Nein. Und das wird unser nächstes Thema werden. Da freue ich mich sehr drauf,
wenn wir es
auch endlich in den Händen halten dürfen.
Oh, ich hoffe sehr drauf. Ihr habt ja schon, wie gesagt, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors gespielt. Wenn, dann bitte aber komplett vorher durchspielen, bevor ihr dann an Virtue's Last Reward reingeht, weil das spoilt die besten Sachen. Und es ist wie so eine echt gute Buchtrilogie, nennen wir es mal so, von der letzte Teil noch nicht erhältlich ist, aber Ich habe das erste Buch, Nein, 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 sehr genossen und das zweite hat dann noch einen oben drauf gesetzt und mir so einen fiesen Cliffhanger geboten, dass ich den Release des dritten Buches kaum abwarten kann.
Genau, und deswegen spreche ich es an, weil es eben so ein bisschen wie so ein Leseklub ist. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, bis wir die Folge machen. Von daher unbedingt Nein, also die dreimal die Zahl 9, irgendwas mit Last Room oder sowas, 9 Rooms. Nine Rooms, Nine Lives, Nine irgendwas.
Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors.
Genau. Besorgt euch dieses Spiel, spielt's vorher noch und ist durchaus erlaubt, mit einem Guide zu Hilfe zu gehen, weil nur mit dem richtigen Ende ist man auch vorbereitet für den Nachfolger.
Genau, so sollte man's machen.
Weil man fängt ist viel ja, zu schwer.
Genau, man fängt ja eine Buchtrilogie nicht in der Mitte dann direkt an. Ja. Besser am Anfang machen, durchlesen und sich drüber freuen, was für eine geile Geschichte das ist.
Hausaufgaben bei Insert Moin.
Ja, wird abgefragt nachher. Genau.
Wir machen so ein Multiple-Choice-Quiz. Man darf die Folge erst anhören, wenn man die Fragen beantwortet, die man nur beantworten kann, wenn man den ersten Teil gespielt hat.
Genau, und wenn man falsch liegt, wird dann Teile von der Festplatte gelöscht bei einem.
Genau. Gut, dich findet man natürlich auch weiterhin auf Twitter und natürlich bei Game One in den Folgen und im Blog und überhaupt. Und danke für den Besuch.
Ja, gern geschehen. Wie gesagt, wenn ich bei Twitter finden will, Chaz-Ashley, Chaz-Ashley, wie man schreibt, dann kann man meinem Geschwurbel dann folgen und ansonsten Podcast, wie gewohnt unter Game One Day und unter YouTube bei www.gregs-rpgheaven gibt's jeden Tag neue Videos. Wer was von mir noch zusätzlich hören oder sehen will.
Genau, das ist dein privater Kanal, so, aber auch
genau. Also im besten Fall, wenn ich da irgendwas arbeitstechnisch machen kann und da parallel noch ein bisschen was abfällt, beispielsweise da auch im Virtual Last Reward Zusammenhang. Wenn ich dann zeitig damit fertig werde, versuche ich dann nach Möglichkeit die besten Spielszenen in HD dann nochmal hochzuladen, weil die ja nicht so gut gecaptured werden können, sonst vom 3DS. Vielleicht gibt es da ja noch Sachen, wo man sich ein bisschen was infomäßig nachholen kann. Wer Bock hat, kann da gerne mal reinschauen.
Wir verlinken es natürlich im Blogpost. Du schickst mir gleich die Links.
Das mache ich.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Micha.
Tschüss. Ciao, ciao.